Ich freue mich ja erstmal, dass ich so eine Frage hier in München beantworten darf, wo ja nun Ihre komische Partei, die CSU, alles andere als europafreundlich in den letzten Jahren war. Die CSU hat, wenn sie es gerade konnte, natürlich immer Breitseiten gegen Europa abgeschossen und gehört deshalb mit zu den Verantwortlichen, die Europa geschwächt haben in den letzten Jahren. Das muss man mal explizit so sagen. Auch wenn Ihr Horst dort heute anders redet.
Und unser Horst hat am Tag beliebig viele Meinungen, je nachdem, wem er gegenübertritt.
Genau, aber deshalb möchte ich das aus meiner Sicht mal ganz explizit sagen. Zu den Gewerkschaften komme ich jetzt auch. Wir haben ja eine Situation, dass Sie auf europäischer Ebene nicht eine Situation haben wie in Deutschland, was die Stärke der Gewerkschaften anbetrifft. Wir haben 27 Mitgliedsländer und da sind noch eine ganze Reihe assoziiert, sodass die Mitgliedsorganisationen im Europäischen Gewerkschaftsbund und auch in dem Verbund der Industriegewerkschaften, die sich nennen Industrie All, deutlich mehr sind. Und das ist ein wahrer Flohzirkus. Man kann sich das vorstellen, dass zum Beispiel rumänische Gewerkschaften sich anders verhalten als britische oder italienische oder portugiesische oder deutsche. Jetzt haben wir die Situation, dass Gewerkschaften seit Jahren und Jahrzehnten, seit Barroso und so weiter, massiv einfordern, es fehlt ein soziales Europa. Ja, man hat ein neoliberales Europa in den letzten Jahren protegiert, wo die Gewerkschaften überhaupt keine Verantwortung für tragen. Im Gegenteil. Man hat versucht, über Eckpunkte Positionen zu formulieren, in die Kommission hinein, aber auch an die Parlamentarier, wobei man dazu sagen muss, wir haben ja kein richtiges EU-Parlament. Ja, das ist nicht ein Parlament, wie wir es kennen, mit Regierungspartei oder Partei und Opposition. Das geht übergreifend. Die Musik passiert woanders, in der Kommission und den einzelnen Mitgliedsländern, wo auch wiederum unsere Bundesregierung eine sehr schlechte Position abgegeben hat. Sie haben mich ja nach den Erfolgen von Gewerkschaften gefragt. Die gibt es sehr wohl. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die europäischen Betriebsräte, die dringend notwendig sind, dass sie stärker werden, dass die mehr machen. Wir haben zunehmend Unternehmungen, die international agieren, die zunehmend ihren Sitz aus Deutschland, wenn ich jetzt mal die deutsche Perspektive mir nur vornehme, nach Europa verlagern, um halt die Mitbestimmung zu umgehen. Dort hat die europäische Gewerkschaftsbewegung, soweit man da von Bewegung sprechen kann, sehr wohl was erreicht. Die sind stärker geworden, die haben mehr Rechte. Das nennt sich da Information und Konsultation. Es ist nicht die Mitbestimmung, wie wir sie kennen, aber ehrlicherweise sind wir stolz auf unsere Mitbestimmung, weil sie das in keinem anderen Europaland haben, in der Tiefe, was vielen nicht bewusst ist. Nicht nur den Arbeitnehmern, sondern auch den Arbeitgebern, weil das ist ein Faustpfand, die Beteiligung von Mitarbeitern, das sollte man nicht vergessen.
Trotzdem konnte man natürlich relativ leicht immer wieder auch Gewerkschafter gegeneinander ausspielen. Ob das jetzt im gleichen Unternehmen war, wenn man gedroht hat, man verlässt dann das eine Land und geht in ein anderes, wo entsprechend günstiger produziert werden kann. Aber auch das berühmte Drohen mit der Verlagerung der Produktion in ein Ausland, das es noch gar nicht gibt, hat immer wieder dazu beigetragen, Gewerkschafter zu disziplinieren. Und die Angst macht dann im Zweifelsfall auch die Politik des betroffenen Kumpels vor Ort, ne?
Ja, das ist auch hier nicht viel anders, denn neben meiner Tätigkeit als Hochschullehrer bin ich Gesellschafter und Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens, PCG Projekt Consult, die nichts anderes machen als Betriebsräte unterstützen. Mhm. Und das in ungefähr 80 bis 100 Fällen im Jahr, hauptsächlich innerhalb Deutschlands, aber auch in der EU. Man muss sagen, auch bei uns ist natürlich die Solidarität sehr eingeschränkt, wenn verschiedene Standorte gegeneinander ausgespielt werden. Ich sage in meinem Ruhrgebietsdeutsch immer, Solidarität ist was für den 1. Mai. Sonst geht's um Interessenspolitik. Ja. So, und da hat der Betriebsrat sich für seinen Betrieb einzusetzen. Und das ist natürlich manchmal verdammt schwierig, wenn Sie verschiedene Betriebe haben. Nehmen Sie hier in München NSN, eine Unternehmung, die seit Jahren blutet. Ja, da ist permanent die Situation, wer wird geopfert, wer muss bluten, wer überlebt. Und das ist nicht sehr einfach für Gewerkschaften, aber erst recht für die Mitbestimmungsträger.
Wie ist es dann auch, wenn die europäischen Gewerkschaften versuchen, aus ihren Spitzen heraus zu befrieden Konflikte zwischen Angehörigen der gleichen Firma in verschiedenen Ländern? Opel war ja da ein Thema, früher Nokia. Wie schwer ist das dann, da tatsächlich irgendwie einen Kompromiss zu finden? Wie häufig würden Sie sagen, ist das dann auch tatsächlich irgendwann geglückt?
Das ist eine Debatte, ist die Flasche halb voll oder halb leer? Ich würde sagen, es ist mehrheitlich geglückt. Allein dadurch, dass man Informationen und kommuniziert. Das ist ja auch bei uns häufig der Fall, dass die Arbeitgeber, der Gesellschafter ihnen kaum Informationen gibt, sondern in Gutsherrenart eine Entscheidung trifft. Das ist natürlich auch rechtlich irgendwo vorgesehen. Die unternehmerische Entscheidung unterliegt keiner Mitbestimmung. Aber bei Opel zum Beispiel war es, oder General Motors war es so, dass zumindest erstmal man an den gemeinsamen Tisch gekommen ist. Aber bei General Motors war es trotzdem so, dass man Schließungen wie in Belgien und in Bochum bei uns um die Ecke nicht verhindern konnte. Aber ist es natürlich auch so, dass gleichzeitig Gewerkschaften die Marktentwicklung, die Markttrends sieht. Und das war natürlich bei General Motors so, dass man da mit dem Rücken zur Wand stand. Ohne Moos nichts los. So heißt das auch bei uns im Ruhrgebiet. Und deshalb brauchen wir eigentlich Gewerkschaften und Betriebsräte, die von der gesamten Situation der Unternehmen informiert sind, damit man entsprechende Ableitungen machen kann. Und wenn es nur, ich meine das wirklich nur, Interessen oder gleich Sozialplan sind. Weil, ich sage deshalb nur, weil der Arbeitsplatz damit auch weg ist. Und unsere Aufgabe ist, die Arbeitsplätze zu halten und nicht den goldenen Handschlag zu organisieren.
Nun ist es so, dass in letzter Zeit immer wieder von der Industrialisierung 4.0 die Rede ist, also einem weiteren großen Schritt Automatisierung. In Zukunft sollen zum Beispiel Pflegeroboter Teilen der Altenpfleger die Arbeit abnehmen. Wir könnten das jetzt durch alle möglichen Berufe durchdeklinieren. Der Roboter ist inzwischen ein ernstzunehmender Konkurrent. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich die momentan ausgerufene große Bedrohung, oder ruft man die Bedrohung aus, um wieder entsprechende Disziplinierungseffekte erreichen zu können? Spannend finde ich ja, dass die Eintrittszahlen in den Gewerkschaften eindeutig wieder nach oben zeigen, gerade bei den Jungen.
Ja, das sind natürlich jetzt verschiedene Faktoren. Erstmal möchte ich zu dem Roboter Stellung nehmen. Ich glaube, dass wir eine verkürzte, wenn nicht sogar falsche Debatte führen. Es geht nicht um die Roboter, die es eigentlich schon wer weiß wie lange gibt, sondern Industrie 4.0 oder Digitalisierung bedeutet nicht nur ganz andere Abläufe. Man redet davon, Losgröße 1, dass man über die Daten, die man bekommt, so eine Differenziertheit der Kundenwünsche hinbekommt, dass der eben nicht mehr nur einen Güterwagen Keuls, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Keuls sind die Stahlrollen, bekommt, sondern ganz individuell eins, was er haben will, damit auch ganz andere Kooperationen zwischen Werker und Kunden und Abnehmer sind. Hinzu kommt nochmal, dass auch das noch verkürzt ist, weil Industrie 4.0 bedeuten neue Geschäftsmodelle. Ja, was heißt das? Ich will das mal einem Beispiel sagen. Wenn Sie bei Daimler-Benz den Herrn mit dem Schnäuzer, den Herrn Schrempf, lesen, was der in der letzten Zeit in Zeitungen veröffentlicht hat, da hat er es sehr deutlich gemacht. Nämlich, dass Daimler-Benz sich nicht mehr als Automobilhersteller, sondern als Mobilitätsdienstleister versteht.
BMW, genau das Gleiche.
Genau das Gleiche. Und da wird zwar zu 90% noch PKWs hergestellt, aber kaum einer weiß, dass Daimler und BMW weltweit die größten Carsharing-Betreiber sind. Und in so Städten wie bei Ihnen in München, bei mir in Essen wird es noch Mangelware sein, können Sie mit der App auf Ihrem Smartphone MyTaxi ein Taxi bestellen. So, und die gehört auch wiederum Daimler-Benz. Und das sind Sachen, die mit Digitalisierung 4.0 zu tun haben. Und ich glaube nicht, dass es zu einem Desaster von Arbeitsplätzen in der Menge führt. Das ist wie in jeder industriellen Revolution. Diese ist allerdings eine Evolution. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Die Dampfmaschine wurde erfunden und dann ging es los. Hier, das ist evolutionär. Es wird nicht weniger, es werden andere. So, und zwar andere in der Qualifikation und es werden andere in der Struktur. Leider ist die Befürchtung ohne so viel oder ohne Mitbestimmung. Ob die Gewerkschaften, das ist der letzte Punkt, dadurch neue Mitglieder gewinnen, habe ich meine Bedenken. Die einzelnen Gewerkschaften versuchen sehr wohl, diesen Tiger zu reiten, wie ich das immer nenne. Also die IG Metall investiert sehr viel in diese Richtung. Verdi, die eigentlich die Hauptzielorganisation ist, wo die Menschen hingehen, nämlich in den Dienstleistungsbereich, Crowdworker und so weiter, die haben da Nachholbedarf.